Armchair Investigators. Ein Dialog über Malware, Cybercrime und Cyberspionage. Mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich. Hallo, liebe Cyberfreunde. Mein Name ist Chris und ich bin Professor für Cybersicherheit an der Westfälischen Hochschule.
Hallo, und ich bin Lars. Ich arbeite als Malware-Analyst und Softwareentwickler bei CrowdStrike.
Für heute haben wir uns einen besonders lauten Incident ausgesucht, der außerdem alle so Bingo-Boxen tickt. Es geht um Supply Chain Attacks, Sabotage, ICS und einen State-Sponsored Actor.
Und in guter Armchair-Investigators-Tradition geht es auch wieder um einen destruktiven Angriff. Und just for the record, es gibt davon ganz wenige, auch wenn irgendwie 3 von 10 Folgen von uns über destruktive Angriffe gehen.
Es geht um den Triton-Trizes-Case von 2017. Diese Folge teilt sich in 3 Teile. Es gibt ein kurzes Intro, dann einen etwas technischeren Teil und einen Abschlussteil, wo wir so ein paar Hypothesen aufstellen und so ein bisschen diskutieren. Um sich in die Lage hineinzuversetzen, in das Jahr 2017, denken wir uns zunächst mal an einen ganz bestimmten Ort. Stellt euch folgende Szene vor: Ihr seid in Saudi-Arabien am Roten Meer, eine Wüstenlandschaft in einer riesigen Industrieanlage, nämlich in einer Raffinerie.
Überall sind Maschinen, ja, also eine gefährlicher als die andere. Die pumpen Sachen, machen Sachen warm, machen Sachen kalt, alle sind laut. Da laufen überall Rohre lang, die Luft riecht komisch, könnte giftig sein. Diese ganzen Rohre, da könnten jederzeit irgendwelche platzen. Also es ist insgesamt eine sehr lebensfeindliche Umgebung. Alles will einen töten quasi.
Genau, und all das wird gesteuert von Computern. Aber eben ganz andere Computer, als wir es in so einem Bürokontext sonst so gewohnt sind. Also keine von diesen gemütlichen Office-IT-Umgebungen, wo der Worst Case vielleicht ein Produktivitätsverlust durch einen Cyberangriff ist, sondern hier geht es direkt um Katastrophen im Sinne von Naturkatastrophen oder Ähnlichem. Es geht also eventuell um Leben und Tod.
Jetzt ist August 2017 und wir wollen uns mal in die Haut von Julian Goodmanis versetzen. Das ist ein Incident Responder in diesem sogenannten OT-Bereich. Also OT, so im Gegensatz zu IT, für Operational Technology im Sinne von operieren die Computersachen anstatt Information Technology, wo es nur so um Informationsverarbeitung geht. Also, Julian arbeitet als Incident Responder in diesem OT-Sektor.
Eines Tages klingelt das Telefon von Julian. Am anderen Ende ist der Betreiber dieser gerade vorgestellten Anlage. Denn es wurden Unregelmäßigkeiten wohl in den Sicherheitssystemen festgestellt und man möchte das überprüfen lassen. Julian schaltet ziemlich schnell. Das Gespräch endet ungefähr so mit: Warum sitze ich nicht eigentlich schon im Flugzeug auf dem Weg zu euch? Denn in diesem Berufsbild, da ist man auf sowas vorbereitet. Incident Responder reisen dann sozusagen an den Ort des Geschehens, haben vielleicht immer so 1 bis 3 Go-Bags irgendwie bereit liegen für verschiedene lange Reisen. Und genau das macht Julian Goodmanis hier auch.
Und kurz danach ist er vor Ort, also in Saudi-Arabien, in dieser Raffinerie. Und die Arbeitshypothese, die er, und ich vermute mal, er war mit dem Team da, erstmal hat, ist, dass es sich um einen sogenannten Insider-Threat handelt. Also ein Insider-Threat ist eine ganz besondere Art von, ich sag mal, Cyber- und Nicht-Cyber-Bedrohung. Das ist jemand, der eigentlich zum Beispiel ein Insider von der Raffinerie ist, also zum Beispiel ein Mitarbeiter oder so, der vielleicht bald gekündigt wird oder sonst irgendwie verärgert ist. Und die These ist, so ein Insider hat da irgendwie an den Sicherheitssystemen herum manipuliert.
Im Rahmen dieser Analysen, die solche Incident Responder vor Ort machen, finden auch forensische Untersuchungen statt. Und in dem Kontext hat man eine Engineering Workstation gefunden, auf der eine Remote Desktop Session genutzt wurde, um die Sicherheitssysteme aus dem Internet heraus zu steuern bzw. zu manipulieren. So, und in dem Moment geht allen buchstäblich der Arsch auf Grundeis.
Schöne Formulierung. Weil man muss sich das jetzt vorstellen, ja, also bis gerade stand man in der Raffinerie mit allen anderen, die in der Raffinerie zusammenstehen und keiner von den Leuten, die in der Raffinerie stehen, will natürlich da irgendwas zur Explosion bringen. Aber wenn man da jetzt so einen Computer hat und der wird aus dem Internet ferngesteuert, dann ist die Person, die da was rummanipuliert und vielleicht irgendwas giftig macht, explodieren lässt, platzen lässt, was auch immer, nimmt überhaupt keinen Schaden davon. Und dann muss man sich wirklich vorstellen, dass man da drin steht in so einem Monster an Rohren, das also, naja, das aus dem Internet plötzlich irgendwie kontrolliert werden kann.
Solche Engineering Workstations, die sind natürlich Teil der regulären Anlage, nur die werden eben in der Regel vor Ort gesteuert. Und wenn die jetzt eben aber aus dem Internet ferngesteuert werden kann, dann ist das eher ein Anzeichen dafür, dass dort ein Akteur mit der Anlage interagiert.
So, und jetzt wollen wir uns mal angucken, was da genau von dieser Engineering Workstation gemacht wurde. Denn, also, und zwar haben wir das eben schon mal in einem Satz gesagt, da haben wir das Wort Sicherheitssystem erwähnt. Solche Industrieanlagen, die haben nämlich, oder solche Raffinerien haben nämlich etwas, das nennt man Safety-Systeme. Und diese Safety-Systeme, die haben im Groben und Ganzen so zwei Ziele. Und das eine ist die quasi Lebensgefahr der arbeitenden Leute da vermeiden. Und das andere ist Schaden vermeiden an der Anlage, also zu vermeiden, dass da irgendwas explodiert oder sowas. Und in diesem Fall hier waren das Triconex-Controller von Schneider Electric.
Im Englischen finde ich immer ganz interessant, dass man diese beiden Funktionen unterscheidet, also Safety auf der einen Seite und Security auf der anderen Seite. Beides wird im Deutschen mit Sicherheit übersetzt. Und diese Safety-Systeme, die sind, wenn man so will, nicht unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt, sondern die achten im Prinzip nur darauf, dass alles korrekt funktioniert und die Arbeiter an der Anlage und die Anlage selbst keinen Gefahren ausgesetzt ist. Die prüfen so Dinge wie, der Druck darf nicht zu hoch sein, die Temperatur muss in einem bestimmten Bereich sein und so weiter. Und wenn sie aber für Menschen unsichere Bedingungen feststellen oder für die Anlage unsichere Bedingungen feststellen, dann fahren sie diese Anlage eben kontrolliert herunter.
Und das mit dem kontrolliert Anlage runterfahren ist wohl nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also man kann ja einfach den Stecker ziehen und dann ist alles gut. Also das vergleichen so Leute meistens mit dem kontrollierten Herunterfahren eines Flugzeuges zum Beispiel. Wenn ein Flugzeug irgendwie unsichere Betriebsbedingungen feststellt, dann kann es auch nicht einfach alles ausschalten, weil dann fällt es einfach vom Himmel und es sind, ich sag mal, noch unsicherere Betriebsbedingungen als vorher. Und so ähnlich ist das bei so einer Raffinerie. Da sind vielleicht irgendwelche chemischen Prozesse im Gange oder irgendwelche Kessel auf irgendwelchen Temperaturen und die müssen dann halt auf irgendeine kontrollierte Art und Weise runtergefahren werden. Im Falle von so unsicheren Bedingungen.
Genau, und hier bei diesen Anlagen ist das eben ganz interessant. Also man muss sich vorstellen, da sind irgendwelche giftigen Gase möglicherweise in irgendwelchen Rohrleitungen und die können da auch nicht einfach drin verbleiben, sondern die müssen auf eine ganz bestimmte Art und Weise da irgendwie ausgetrieben werden und diese Rohre müssen dann vielleicht danach noch gespült werden und so weiter. Das macht dieses Ausschalten, Herunterfahren der Anlage eben ziemlich kompliziert.
So.
Im Juni 2017 trat eben eine solche Fehlfunktion in einem dieser Safety-Controller auf und löst einen Alarm aus. Ingenieure müssen daraufhin das Safety-System inspizieren und das Werk herunterfahren. Die werkseigenen Ingenieure ziehen dann den Hersteller hinzu, also den Hersteller von diesen Triconex-Systemen, Schneider Electric, und der untersucht den Controller, findet aber nichts. Kurz darauf wird das Werk also wieder in Betrieb genommen.
Das hört sich für mich an nach so einem Debugging von so einer Telefon-Hotline. Have you tried toggling off and on again? Aber nur mit einer Raffinerie und nicht mit unserem Plastikrouter zu Hause. Genau. Aber das ist nur eine Einschätzung. Ich war ja nicht dabei. Also die haben sich wahrscheinlich schon an alle Regeln der Kunst gehalten. Aber es ist anscheinend nicht viel passiert. Die Anlage ist wieder in Betrieb genommen worden.
Das war also im Juni 2017. So, und zwei Monate später, im August 2017, passiert dann noch mehr. Der Vorfall im August war dann eben auch der, bei dem letztendlich Julian Goodmanis hinzugezogen wurde. An einem Freitagabend zeigen 6 Safety-Controller gleichzeitig eine Fehlfunktion. Bei dieser Art von Ausfall im Safety-System wird dann ein automatischer Shutdown eingeleitet. Also nicht mehr irgendwelche Ingenieure, die den Shutdown einleiten, sondern das passiert automatisch durch das Safety-System.
Und dann wurden da Logfiles analysiert von diesen Safety-Controllern und dann wurde festgestellt, dass eine sogenannte Konfigurationsänderung auf das Safety-System übertragen wurde. Konfiguration ist wohl so ein ganz zentraler Begriff in diesem OT-Bereich. Die sollten halt so im normalen Betrieb eigentlich nicht so Konfigurationsänderungen sollten im normalen Betrieb eigentlich einfach nicht verwendet werden. Und es gibt auch Sicherheitsmaßnahmen oder Safety-Maßnahmen, um solche Änderungen im normalen Betrieb zu vermeiden. Nämlich so in ein physisches Schloss, das an diesen Geräten drin dran ist. Und dieses physische Schloss, also kann man Schlüssel reinstecken und das in so verschiedene Positionen tun. Zeigen wir jetzt auch mal hier auf dem Podcatcher. auf diesen Positionen, da gibt es irgendwie ein paar zur Auswahl, aber für uns sind jetzt nur zwei, spielen eine Rolle. Die eine heißt nämlich Run und die andere heißt Program. Und Run ist quasi die Position, in der das Schloss sein soll, wenn der Safety Controller einfach laufen soll. Und Program soll ausgewählt werden, wenn man den Safety Controller umkonfigurieren will, also umprogrammieren will, dass der sich irgendwie anders verhält oder sowas.
Mit anderen Worten, so eine Konfigurationsänderung sollte nur dann gehen, wenn der Schlüssel in diesem Schloss auf Program steht. Und guess what? Diese 6 betroffenen Controller im August 2017 hatten alle den Schlüssel in der Schlüsselstellung Program.
Dum, 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 dum.
Das Kernproblem hier ist jetzt, dass die Engineering Workstation aufgrund einer fehlkonfigurierten Firewall wohl irgendwie aus dem Internet erreichbar war, möglicherweise über so ein paar Hops. Und die Angreifer hatten sich also irgendwie Zugangsdaten bzw. Zugang zu dieser Engineering Workstation verschafft und haben die verwendet, um die Safety-Systeme jetzt eben umzukonfigurieren.
Und das war auch noch am Freitagabend um 8. Und selbst wenn mit Absicht, also wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt mit Absicht diese Dinger hätte umkonfigurieren wollen, dann nicht freitagsabends um 8. Also das sind keine normalen Geschäftszeiten.
Gerade im Mittleren Osten eher so vergleichbar mit, weiß ich nicht, sonntags morgens vielleicht so im christlichen Kulturraum. Also da ist nicht die komplette Belegschaft irgendwie vor Ort und so weiter, sondern da ist man irgendwie eher in so einem Bereitschaftsbetrieb.
Genau, das ist einfach sehr plausibel, dass das quasi ein Prozessfehler war, dass die Leute da den Schlüssel nicht zurück auf Run gestellt haben. Vielleicht ist es auch irgendwie wahrscheinlich aufwendig, ne? Also man will gelegentlich diese Controller umkonfigurieren. Um das zu machen, muss man physisch zu dem Controller hinlaufen, den Schlüssel mitnehmen, den Schlüssel umdrehen, physisch zurück zu seiner Engineering Workstation laufen, die Konfigurationsänderung machen, danach physisch wieder zum Controller laufen, den Schlüssel zurückdrehen, mitnehmen und wieder physisch zurücklaufen zu seiner Engineering Workstation oder wo man auch immer hin will. Vielleicht hat man da einfach, ich meine, wir haben ja alle viel zu tun, vielleicht haben die Leute da einfach gesagt, ja, lassen wir den jetzt auf Programm stehen. Und die Angreifer haben das sich dann halt hier zunutze gemacht und vielleicht, also zumindest diese 6 Safety-Controller gefunden, die man einfach so umkonfigurieren konnte.
Jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass von dieser betroffenen Engineering-Workstation diese Incident-Responder eben ein forensisches Abbild gemacht haben. Die haben also ein Image gezogen. Und aus diesem Image konnte man 2 Dateien sicherstellen, nämlich unter anderem eine Trilog-Exe, also eine ausführbare Datei unter Windows, und eine Library.zip. Das Ziehen von so einem Image ist halt eine Standardprozedur und das ist auch üblich in so einer Situation. Das stellt sich aber als extrem nützlich heraus, denn, und das ist richtig abgefahren, kurz nachdem dieses Image gezogen wurde, waren diese beiden eben genannten Dateien von der Engineering Workstation verschwunden.
Und das ist extra beängstigend, weil ich meine, jetzt kann man sich alle möglichen Filme im Kopf fahren, ne? Also der Angreifer hat irgendwie Wind bekommen, dass hier Incident Response stattfindet. Jetzt macht er nochmal richtig Rabauz oder so. Also ich glaube, ich wäre schreiend aus der Anlage rausgelaufen.
Ja, genau. Also wenn wir uns das vorstellen, das heißt genau, du arbeitest da als Incident Responder und stellst fest, da räumt jemand irgendwie auf oder versucht irgendwie seine Spuren zu verwischen oder wie auch immer. Und der hat aber so einen Zugriff aus der Ferne, dass der potenziell vielleicht irgendwie die Anlage halt in einen super gefährlichen Zustand bringen kann. Und du bist aber derjenige als Incident Responder, du stehst neben diesen Rohren, die da vielleicht irgendwie Überdruck erfahren oder die dann platzen oder wie auch immer. Und das ist schon abgefahren.
Gut, das schließt jetzt den ersten Teil ab von der Folge. Und wir gehen jetzt zum zweiten von 3 über. Das wird jetzt eher technisch. Und da wollen wir mal genau verstehen, was es mit diesen beiden Dateien auf sich hat, die da sichergestellt wurden, obwohl der Angreifer versucht hat, sie wegzuräumen. Obwohl diese beiden Dateien halt eine starke Abhängigkeit voneinander haben, unterscheiden sie sich auch. Also was meine ich mit starker Abhängigkeit? Wir hatten ja gesagt, es gibt 2 Dateien, die Trilog-Exe und die Library.zip. Und die Trilog-Exe, die benutzt die Library.zip, um in Betrieb, um zu funktionieren. Die verwendet daraus Sachen. Aber, also das ist die starke Abhängigkeit von diesen beiden Dateien, aber sie unterscheiden sich auch. Und also glücklicherweise kann man da auch den Code dann direkt angucken. Also gehen wir später nochmal drauf ein. Das ist Python geschrieben und da kann man mit ein bisschen hin und her auch den originalen Quellcode wiederherstellen. Der Code-Stil in diesen beiden Dateien, der unterscheidet sich sehr voneinander.
Du hast eben schon erwähnt, das ist in Python geschrieben. Ich habe von der Trilog-Exe gesprochen, nur um das jetzt nicht zu verwirren. Man hat diesen Python-Code dann nochmal in so ein Format gebracht, dass es eben wie eine ausführbare Datei aussieht, also wie ein Kompilat. Das ist aber de facto einfach quasi ein Interpreter gebundelt mit diesem Bytecode, also für die Techies unter euch.
Sehr richtig. So, also, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dateien? Ich würde sagen, diese library.zip, die ist mit etwas mehr Ruhe geschrieben, mit etwas mehr Überlegung. Und der Code in der trilog.exe, auch Python-Code, der ist eher runtergeschrieben und zum Laufen gebracht. So.
Das wirkt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen komisch, ne? Weil es scheint ja schon alles irgendwie vermutlich von einem Akteur zu kommen und vermutlich auch von einem Menschen, von einem Autor.
Oder einem Team oder sowas, genau, ja.
Genau, und das würde jetzt zunächst mal nicht diesen Unterschied so wirklich erklären. Was eben auch auffällt, ist, dass nicht die komplette Funktionalität dieser Bibliothek, also dieser library.zip, verwendet wird, sondern es gibt Teile in der Bibliothek, die im Triton-Trisys-Angriff nicht verwendet werden, die aber trotzdem vorhanden sind.
Und auch mit ausgeliefert wurden. Und das versetzt uns jetzt in die Lage, darüber jetzt so Aussagen tätigen zu können. Ja, wir können jetzt sagen, da ist Code, der wird nicht verwendet. Also vielleicht ist diese library.zip entstanden für ein etwas breiteres, für eine etwas breitere Anforderung an Angriffen als nur diesen Triton-Trisys-Angriff. Jetzt greifen wir schon mal ein bisschen auf den letzten Teil vor, wo wir dann uns so ein Indictment angucken werden, so eine Anklageschrift. Da ist auch die Rede von mehreren Angriffen, außer diesem Triton-Trisys-Angriff hier.
Die Bibliothek macht nicht den Eindruck, als sei sie unter Zeitdruck geschrieben. Also es ist nichts, was man vielleicht mal so am Wochenende nebenbei zum Laufen bekommen muss, sondern das macht eher den Eindruck, als hätte da jemand versucht, richtig Software-Engineering zu machen.
Genau, da sehen wir so eine Vererbungshierarchie. Also der Code ist in so Schichten aufgeteilt, so übereinander, von abstrakt zu ganz konkret. Und da kommen wir jetzt nicht durcheinander, was abstrakt und was konkret ist, so wie sonst immer. Und diese drei Schichten, die haben auch einen Namen im Code. Dieser Name, der ist glücklicherweise, wenn man Python analysiert, manchmal auch noch wiederherstellbar. Und diese drei Schichten heißen High, Base und Low. Also irgendwie Hoch, Basis und Niedrig. Und ich denke mal, das ist vielleicht sowas wie Hoch, Mittel und Niedrig. Und das sind so verschiedene Schichten. Und die Vererbungsmechanik von Python wird dafür verwendet.
Und übrigens, also genau, diese Begriffe sind wirklich auf Englisch da drin. Das ist aber typisch, dass man im Programmiercode auch Englisch irgendwie verwendet. Das muss jetzt nicht notwendigerweise direkt ein Attributionshinweis irgendwie sein. Aber diese Einteilung in die drei Schichten, die wirkt so ein bisschen arbiträr.
Genau, und man könnte jetzt meinen, dass da vielleicht jemand so Software Engineering gemacht hat, der vielleicht noch nicht ganz so erfahren ist. Und da hole ich jetzt mal gerade ein bisschen aus. Also, warum macht man überhaupt Software-Architektur? Also, warum teilt man Code hier in verschiedene Schichten überhaupt auf? Und ein guter Grund dafür ist, dass man damit Code lesbarer für Menschen macht. Also, man teilt Code-Teile in getrennte Dateien oder in getrennte Klassen oder sowas auf, um jede für sich alleine stehend lesbar zu machen und verständlich zu machen für einen Menschen. Und zwar für sich allein. Also man hat dann kleine Einheiten von Code, die machen eine Sache, sind dafür verantwortlich und fertig. Solche Code-Teile, die so unabhängig voneinander sind, versucht man dann zu decoupeln oder entkoppelt voneinander zu halten. Also man versucht, dass da klare Interfaces oder klare Schnittstellen zwischen zu haben, aber dass man jedes für sich alleine betrachten kann. Eine sehr natürliche Weise, sowas aufzuteilen, ist genau das, was wir hier sehen. Also man hat irgendwie Low-Level-Code, der ist auch hier, also ich werde jetzt nochmal noch technischer, der macht so Netzwerk-Sockets auf und öffnet die und sendet so rohe Bytes über dieses Netzwerk-Socket und so. Und darüber gibt es dann etwas gröbere Schichten, Medium und High. Und das ist halt also eine plausible Art und Weise, sowas aufzuteilen. Man hat so einen Bereich Code, der ist für Low-Level-Kram zuständig. Einer, der bietet dann ein Interface weiter oben an, um das alles benutzbarer zu machen.
Jetzt hast du eben gesagt, das wirkt so ein bisschen so wie jemand, der Software Engineering machen wollte, aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hatte. Was könnte man aus deiner Sicht denn vielleicht anders machen? Oder ich weiß nicht, was würdest du vielleicht irgendwie anders machen?
Also vielleicht, letztendlich ist das natürlich alles auch so, nicht nur Handwerk, sondern auch Kunst, also das ist natürlich, das steht viel offen, aber ich würde dafür nicht die Vererbungshierarchie verwenden, weil den Low-Level-Kram in die gleiche Vererbungshierarchie zu packen wie die anderen Sachen, das ist einfach unnötig, dann habe ich diese Low-Level-Funktionen überall, kann ich die von überall aufrufen, wo ich doch die High-Level-Funktionen aufrufen kann und ich kann den Benutzer von außen, in dem Fall ist jetzt die Trilog EXI, der Benutzer, nicht kommunizieren, was jetzt hier Low-Level ist und was hier so High-Level ist und sowas. Und ich würde das wahrscheinlich in verschiedene Klassen aufteilen und die dann da drin verstecken, so Kapseln quasi.
Composition hast du mir beigebracht.
Composition over Inheritance. Ja, das ist gerade ganz hip. Ganz hip ist das.
Also im Kern kann man sagen, es wirkt nicht wie austauschbare Schichten mit klar definierten Schnittstellen und so weiter, sondern es ist eigentlich, also es ist eher kein Entkoppeln, sondern es ist eigentlich eher eine Art stark gekoppelter Verbund.
Ja, würde ich auch so sagen. Ah ja, wir haben gerade über die Netzwerkklasse geredet und wo wir gerade so ein bisschen am Ranten sind über den Code, würde ich das vielleicht auch noch sagen. Die Implementierung dieser Netzwerkklasse hat noch so ein anderes Anti-Pattern, oder ich weiß, doch, ich nenne es mal Anti-Pattern, ich meine, die Leute können sich ja in den Kommentaren aufregen, es gibt Engagement, ist gut für den Podcast, die ist unnötig stateful, meiner Meinung. Also der Benutzer dieser Klasse, dieser Low-Level-Schicht, muss wissen, in welcher Reihenfolge man die Funktion aufrufen muss. Also der muss zuerst die Connect-Methode aufrufen, um eine Verbindung aufzubauen, und kann danach erst die Send-Methode aufrufen. Wenn ich sowas bauen würde, würde ich erlauben, dass man die Send-Methode aufruft, und wenn Connect noch nicht aufgerufen war, wird es dann automatisch aufgerufen. Also sowas halt.
Ja, dann gibt es vielleicht noch so ein paar andere ästhetische Aspekte in dem Code. Dann gibt es ein paar Instanzvariablen, die sind protected. Allerdings steht das ein bisschen im Widerspruch zur Vererbung. Also man hätte die eigentlich dann private machen müssen und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen hier meckern irgendwie auf hohem Niveau.
Genau. Eine Sache, die aber die noch ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass da auch Logging drin stattfindet. Natürlich nicht über ein Logging-Framework, sondern einfach mit so Print-Statements, die da so im Code drin rumstehen. Aber Print-Statements sind ja jedes Reverse-Engineers Freund, weil, naja, da steht halt meistens Text drin, den ein Mensch lesen soll. Und diese ganzen Schichten, Base und High, enthalten ganz viel so Print-Statements und Print-Logging. Dann kann man sich mal angucken, was da so geloggt werden soll, was da so ausgegeben werden soll.
Ja, und diese Meldungen, die da ausgegeben werden, die sind manchmal recht nüchtern. Da steht dann irgendwie drin, was der Code da gerade semantisch irgendwie versucht zu tun. Aber manchmal liest man auch geradezu die Verzweiflung aus diesen Log-Meldungen. Da sind dann also so Momente, wo alles in Großbuchstaben geschrieben ist und wo ganz viele Ausrufungszeichen irgendwie vorkommen, ja.
Ja, und ich meine, frustriert sein beim Programmieren ist ja schon okay. Aber, also zumindest ich persönlich, würde diesen Frust aus den Print-Messages rauslassen. Das finde ich, wirkt etwas unreif.
Außerdem wird hier von Our Code an einer Stelle gesprochen. Und dieses Our, also unser Code auf Deutsch, auf Englisch eben Our Code, das könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht mehrere Entwickler sind oder...
Oder es ist ein sprachliches Ding, dass es irgendwie bei der Übersetzung von Our Code gesprochen wird. Oder es ist das akademische uns, wir. Also es haben ja so Paper und so immer so an sich, dass immer von uns gesprochen wird.
Ja, auf jeden Fall muss man kurz festhalten, die Logmeldungen sind auf Englisch. Allerdings keine vollständigen englischen Sätze, sondern mehr lose englische Wörter, Fragmente.
Gut, dann zoomen wir jetzt mal raus. Wofür ist dieser ganze Python-Code überhaupt da, den wir jetzt hier so auseinandergenommen haben? Der soll Firmware-Code auf den Safety-Controller übertragen. Dieser Übertragungsprozess, der ist nicht so trivial. Das ist nicht nur eine Netzwerkanfrage und dann fertig ist. Da muss so hin und her passieren. Also da werden so einzelne Requests geschickt, auf die Antwort gewartet, abhängig davon was anderes geschickt und so weiter. Und diese ganze Logik ist in diesen ganzen Python-Skripten, in der library.zip und in der trilog.exe vorhanden.
Da ist wahrscheinlich auch ein Großteil, also signifikanter Teil der Entwicklungszeit hineingeflossen, dass man am Ende Python-Code hat, mit dem man diese Konfigurationsänderung und die Veränderung der Firmware auf den Safety-Controllern erreichen kann.
Genau, und dieser Firmware-Code, das ist jetzt vielleicht auch wichtig zu sagen, der ist nicht so wie Python. Also Python kann man mit ein bisschen Gefrickel den Source-Code, den Quellcode wiederherstellen, aber dieser Firmware-Code, der ist kompiliert, also zum Beispiel aus einer Programmiersprache wie C oder sowas. Und ja, kompilieren, das bedeutet, dass man etwas, was so menschenlesbar ist, also C-Code.
Lars erklärt in 3 Minuten, wie Compilerbau funktioniert.
Ja, genau.
Ja, ich freue mich drauf.
Ja. Ich hab schon befürchtet, dass mich das jetzt hier, einholt. Also, Compiler sind dafür da, in Anführungszeichen menschenlesbaren Code in Maschinencode zu übersetzen. So, und menschenlesbar ist jetzt auch schon ein dehnbarer Begriff. Viele Leute würden sagen, dass C nicht so menschenlesbar ist, aber menschenlesbarer als Maschinencode ist es allemale. Maschinencode ist halt etwas, das ist prozessorspezifisch und das kann dann auch direkt von diesem Prozessor ausgeführt werden. So ein Compiler ist dafür da, von dem einen in das andere zu übersetzen, weil man das nicht von Hand machen will. So, dann noch vielleicht wichtig, ich habe gerade schon gesagt, dieser generierte Maschinencode, der ist dann spezifisch für einen Prozessor. Das heißt, die Zielarchitektur spielt eine große Rolle dabei, was für einen Code so ein Compiler generieren soll. Wenn man so einen Windows-Computer zu Hause hat, dann ist der wahrscheinlich, ich sag jetzt x86-Architektur, aber das ist wahrscheinlich Alles wieder verkehrt. Ja, wie nennt man das eigentlich, Chris?
Nein, alles gut. IA 32 oder AMD 64.
So, und das läuft wahrscheinlich so auf euren Windows-Computern, zumindest noch. Wenn ihr so ein Android-Handy oder ein iOS-Handy habt, dann läuft darauf wahrscheinlich ARM, die ARM-Architektur. Und für die wird sehr verschiedener Maschinencode generiert von einem Compiler. Und hier in unserem Fall, auf diesen Triconex-Controllern, da läuft noch eine andere Architektur. Und ich bin mir fast sicher, die läuft bei keinem von uns zu Hause. Und diese Architektur heißt PowerPC.
Das Reverse-Engineeren von PowerPC-Code, das birgt so einige Herausforderungen. Zum Beispiel, man kennt das Betriebssystem nicht. Also die ganze Umgebung, APIs, Interrupts und so weiter, kennt man in der Regel nicht. Es gibt auch nicht wirklich Strings, die einem Aufschluss über die Semantik geben in diesem Firmware-Code. Oder es gibt schon ein paar Strings, aber nicht so wahnsinnig viele. Man weiß noch nicht wirklich, wo der Code anfängt. Also es ist unklar, wo ist der Entry-Point. Es gibt ziemlich viele globale Speicherbereiche mit ganz speziellen Bedeutungen. Also da werden letztlich nur irgendwelche Bits geflippt. Und es ist einem nicht ohne weiteres klar, welche Funktion diese Bits da irgendwie haben.
Also ein super Thema, um mal schnell eine Podcast-Folge daraus zu machen. Ja? Also genau. Man kennt nichts davon, hat keine Erfahrung und will das jetzt auch noch in einem Audioformat alles erklären. Ah, sorry. Also du vergleichst das?
Ja, ich vergleiche das immer ganz gern so ein bisschen wie mit einem mit dem Reversing von einem Windows-Kernel, wahrscheinlich so in den 90ern. Also da war einfach nichts dokumentiert, alles proprietär, ja, und ich glaube, so ungefähr muss man sich da fühlen, oder zumindest haben wir beide uns ja so ein bisschen so gefühlt, als wir uns den Code da irgendwie angeguckt haben.
So, und dieser Python-Code, von dem wir eben geredet haben, der wird jetzt mit zwei Komponenten kombiniert, um diese Firmware, sorry, Chris, du musst den Cursor von dem Post-it runternehmen, sonst kann ich es nicht lesen. Ich hab versucht. So, dieser Python-Code, der wird jetzt mit zwei Komponenten kombiniert, um zu erreichen, dass die Firmware auf dem Controller manipuliert wird. Und diese beiden Komponenten heißen inject.bin und main.bin. Und da haben wir dann mal so ein bisschen Analyse von anderen Leuten auch noch dazu gelesen. Und diese main.bin ist wohl ein vollwertiges RWX-Implant, was das ist, sagen wir gleich. Und die inject.bin ist nur dafür da, diesen Maschinencode auf den Controller zu bringen. Also das Python-Skript benutzt die Inject.bin, um den Controller rüber, um die Main.bin auf den Controller zu bringen.
Was ist eine RWX-Implant, Lars?
Ja, also RWX steht für Read, Write und Execute, also im Deutschen Lesen, Schreiben und Ausführen. Und das sind so die primitiven Operationen, die man braucht, um beliebige andere Funktionen zu implementieren. Also wenn ich als Angreifer irgendwo RWX-Fähigkeiten habe, also Lesen, Schreiben, Ausführen-Fähigkeiten habe, dann kann ich theoretisch alles tun, was man auf diesem Computer tun kann. Im Detail ist das dann manchmal natürlich immer noch viel Arbeit, das zu tun, aber das ist quasi die erste Barriere, ist dann auf jeden Fall schon mal genommen.
Genau. Wenn man jetzt in Richtung der Implementierung einer Sabotagefunktion denkt, dann gibt es aber eben so nicht triviale Detailfragen. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich also Firmware-Code überschreibe, dann ist das gleichzeitig der Code, der ja gerade auf diesem Controller läuft. Und wie viel von diesem Code kann ich überschreiben, bevor das System zum Stehen kommt, weil ich den Code erwische, der gerade für das Schreiben verantwortlich ist?
Destruktive Angriffe sind halt schon destruktiv.
Ganz genau. Man möchte die Sabotage eigentlich transaktionell machen, aber das geht halt nicht so ohne weiteres.
Gut, noch ein ganz anderes Detail, also nicht ganz anders, aber mal kurz Themenwechsel. Das W von so einem RWX-Implant erlaubt halt das Schreiben von Speicherbereichen. Das ist in so Hardware-Umgebungen manchmal auch, erlaubt das auch, das Verhalten der Hardware zu ändern. Also es gibt zum Beispiel Speicherbereiche, die kontrollieren, ob so ein Pin, also so ein Ding, wo ein Kabel dran angeschlossen ist, ein Input-Pin ist oder ein Output-Pin. Also wenn ihr schon mal mit so einem Arduino oder sowas rumgespielt habt, dann spezifiziert man am Anfang von seinem Programm, das hier ist ein Input-Pin und dann kann ich da einen Schalter dran anschließen und das hier ist ein Output-Pin und dann kann ich da über Code Spannung anlegen oder auch nicht. Und hier in dem Fall gab es Input-Pins für den eben genannten Schlüssel. Wenn man schon ein RWX-Implant hat, dann kann man diese Input-Pins einfach zu Output-Pins umdeklarieren. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass da sich der Schlüssel von alleine drehen kann. Da ist kein Motor oder sowas eingebaut. Aber wenn die Firmware danach versucht, den Zustand dieses vermeintlichen Input-Pins, der jetzt ein Output-Pin ist, zu lesen, liest er stattdessen den Wert, den man dann darauf angelegt hat. So, das heißt also, wenn man einmal so ein RWX-Implant auf so einem Gerät hat, kann man dafür sorgen, dass das Gerät immer denkt, es wäre im Program-Mode und kann dann auch in Zukunft Konfigurationsänderungen machen, selbst wenn die Leute, die das Gerät irgendwo stehen haben, es schon wieder auf dem Run-Mode stehen haben und glauben, da kann jetzt nicht mehr mit rumhantiert werden. Also das ja, ist das so ein ist großes...
Ziemlich cool.
Ja, das ist schon cool, Problem, yeah, also ist natürlich immer so eine Sichtweise. Und man hat es also da super, also das ist schon eine krasse Fähigkeit, sich so krass auf dem System zu persistieren, dass man das danach beliebig verändern kann und es auch in Hardware quasi persistent bleibt.
Letzter Punkt zu diesem technischen Teil. Wenn man Firmware-Code updatet, dann sollte das nicht unterbrochen werden.
Aus einem ähnlichen Grund, wie du eben gesagt hast, mit den destruktiven Angreifen. Ne? Also ich will nicht irgendwie, dass da irgendwas überschrieben wird, wo ich gerade woanders bin. Ja, genau.
Genau, man kennt das vielleicht, wenn zum Beispiel so ein Firmware-Update am Rechner gemacht wird, dann steht da auch meist so eine Warnung, den Rechner jetzt nicht ausschalten und so weiter. Und jetzt muss man halt dazu sagen, im Regulärbetrieb wird so eine CPU eigentlich ständig unterbrochen. Das merken wir nicht. Das sind sogenannte Interrupts, also zum Beispiel, wenn irgendwas auf der Tastatur gedrückt wird oder wenn irgendwie ein Netzwerkpaket ankommt und so weiter. Deswegen wird, wenn man Firmware-Code updatet, meist oder werden Interrupts meist ausgeschaltet. Zumindest so viele Interrupts, wie man ausschalten kann. Und das ist hier in dem Code eben auch passiert. Also man hat die sogenannten externen Interrupts disabled, dann die eigentliche Modifikation an der Firmware vorgenommen. Und der Teil, der jetzt kommt, den finde ich irgendwie ziemlich interessant. Beim regulären Firmware-Update, so wie wir es auf den Notebooks oder auf den Handys und so weiter durchführen, da wird in der Regel immer direkt danach rebootet. Aber hier, bei der Modifikation der Firmware auf dem Safety-Controller, da wurde nicht rebootet, weil solche Controller, die rebooten in der Regel nicht, sondern der musste danach weiterlaufen, und zwar stabil weiterlaufen. Und deswegen mussten die Interrupts danach auch wieder eingeschaltet werden, die man vorher ausgeschaltet hat. Und das, finde ich, zeigt uns so ein bisschen zwei Dinge. Nämlich erstens, dieser ganze Umstand ist von den Autoren mitbedacht worden. Also, dass es Interrupts gibt und dass die irgendwie die Ausführung unterbrechen können und dass man das nicht unterbrechen lassen sollte, wenn man Firmware-Updates macht. Und das Zweite ist, diese spezifischen Instruktionen, die dafür verwendet wurden, die gehen nur im sogenannten Supervisor-Mode. Und das zeigt, dass dieses Firmware-Update, dass man dafür schon relativ viel Privilegien gehabt haben muss, beziehungsweise dass der Angreifer da schon relativ viele Privilegien für gehabt haben muss.
Genau, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und das leitet uns jetzt auch zum letzten Teil der Folge über. Also aus dem technischen Teil gehen wir jetzt mal auf den letzten Teil wo wir auch so ein bisschen hypothetisieren und sowas. Und das vorherige zusammenzufassen, das schreibt man nicht einfach an einem Wochenende. Also sowas zu schreiben mit so vielen verschiedenen Architekturen, so viel Code, es ist auch einfach viel Code. Das braucht Fachpersonal, das braucht viel Know-how, das braucht viel Zeit und so weiter. Also jetzt fragt man sich natürlich, wer steckt dahinter? Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass es schon eine öffentliche Anklageschrift aus den USA gibt. Aus dieser Anklageschrift geht auch hervor, welches Fachpersonal denn hier an der Entwicklung wahrscheinlich beteiligt war.
Ja, also für uns sind solche Indictments immer eine relativ gute Informationsquelle. Trotzdem muss man natürlich hier fairerweise nochmal sagen, diese Verfahren werden ja in der Regel nie wirklich geführt. Ja, also es geht hier nicht um einen Richterspruch, der da gefällt wurde, sondern letztlich ist es eben immer nur die Anklage. Aber trotzdem kann man vermutlich schon sagen, dass bevor es zu diesem Schritt kommt, ja, kann man ein gewisses Maß an Verlässlichkeit dieser Informationen annehmen.
Genau, also wir wollen hier niemanden verurteilen, bevor er faktisch verurteilt wurde. Aber um die USA dazu zu bringen, solche Anklageschriften rauszubringen und jemanden auf dem Most Wanted Poster zu drucken mit seinem Bild und sowas, werden die schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also das ist zumindest nicht einfach irgendein Typ. Aber wer ist denn überhaupt angeklagt, Chris?
Es geht hier um Evgeny Viktorovich Gladkik. Er arbeitet für das ADC, das Applied Development Center, eine Abteilung des Zentralen Forschungsinstituts für Chemie und Mechanik in Moskau.
Kurz auch TNSIKM. Sehr griffiger Name. Auch gut, dass man den abgekürzt hat in dieser griffigen Abkürzung. Vielleicht kann man es auf Russisch gut aussprechen, aber.
Dieses Forschungsinstitut hat die Jahreszahl 1894 in ihrem Logo und wir können ja mal ein bisschen reflektieren, was die seitdem so gemacht haben. Ursprünglich haben die Schießpulver, kein Witz, entwickelt, daher auch der Bezug zu Chemie. In der Gesamtentwicklung ist es aber vermutlich eher so eine Art Wehrforschungsinstitut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier laut Anklage zumindest Sprengstoffe entwickelt oder Sprengstoffe, Sprengköpfe und so weiter.
Also im Wortlaut steht da producing explosives as well as missile propellants and warheads.
Nach dem Zerfall der UdSSR Anfang der 90er Jahre und bis 2005 waren es dann primär zivile Projekte. Ab 2005 hat Putin dieses Institut dann aber dem Verteidigungsministerium unterstellt. Man kann also sagen, es gibt einen historischen Bezug zum militärischen Sektor.
Diese Abteilung, ADC, in der Glutkik hier arbeitet, hat insbesondere das erklärte Ziel, sich mit ICS auszukennen. Und ICS steht für Industry Control System. Das ist quasi das, worüber wir eben die ganze Zeit geredet haben. Diese Triconex Controller sind eine ganz typische Komponente von so einem Industry Control System.
Offiziell behauptet die Abteilung von sich selbst, rein defensiv tätig zu sein. Die Einschätzung der Anklageschrift ist aber, dass sie sowohl defensiv als auch offensiv tätig sei. Und genau für diese Abteilung ADC arbeitet eben Glutkik. Ob er auf eigene Faust agiert oder im Dienstauftrag oder im Auftrag eines Nachrichtendienstes, das wissen wir nicht. Es ist aber auffällig, dass das ADC nicht als Teil eines der üblichen Nachrichtendienste verstanden wird, also FSB, GRU, SWR.
Und dazu muss man auch sagen, das Bild, das da von Glutkik abgebildet wird, das ist nicht dieses typische Bild, was man in Anklageschriften sieht von einem Typen in der Uniform mit Dienstabzeichen, einer Mütze auf oder sowas alles. Das ist buchstäblich ein Zivilist in einem T-Shirt auch noch vor einer Blumenwiese. Also es ist sehr vom Stil her sehr, sehr anders.
Im Rahmen der Incident Response hat sich ein sehr geringes Level an Operational Security, also OPSEC, herausgestellt. Insbesondere wurde die Raffinerie wohl von einer IP-Adresse kontaktiert, die ganz klar diesem Forschungsinstitut zugeordnet werden kann. Die Tatsache, dass die OPSEC hier eher nachlässig war, könnte zwei Dinge bedeuten. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass er auf eigene Faust handelte, oder die Mission wurde zwar möglicherweise in Kooperation mit einem Nachrichtendienst durchgeführt, aber in mangelnder Detailabsprache, also ohne viel Supervision.
Okay, dann wollen wir überleiten. Wir schauen uns jetzt mal die Abfolge von diesen Ereignissen an und gucken dann mal, was das für uns bedeuten soll. Die Anlage, um die es hier geht, die gehört Petro Rabai, und das spricht man, glaube ich, ganz anders aus. Hast du das, glaube ich, mal recherchiert und versuchst?
Petro Rabe.
So, wir werden es jetzt jedenfalls weiter Petro Rabai aussprechen, weil ich mir nicht zutraue, das besser auszusprechen. Anyway, diese Anlage gehört zu Petro Rabai und Petro Rabai wurde als Joint Venture gegründet zwischen Saudi Aramco, dem wertvollsten Unternehmen der Welt, siehe Podcast Folge 5 über Chamoun, also zwischen Saudi Aramco und einem japanischen Unternehmen. Das Budget für die Anlage waren 20 Milliarden Dollar, also schon eine ganz schöne Stange Geld. Und das Ziel war der Ausbau der bisher vergleichsweise kleinen Raffinerie am Roten Meer. Und dieser Ausbau hat 2007 angefangen und 2008, also ein Jahr später, ging Petro Rabai, also dieses Joint Venture, an die Börse in Saudi-Arabien. Ein Jahr später, 2009, begann dann die erste Produktion in dieser neuen Anlage. Und 2017 ist der wichtigste Teil der größten Produktionsanlage dann gestartet worden und der wurde wohl Petro Rabai 2 genannt. Und 2019 ist die Produktion im vollen Gange. Also viele Jahre, die da irgendwie dran gebaut wurde.
Es gibt Anzeichen dafür, dass der Akteur bereits 2014 initialen Zugriff auf diese Zielumgebung gehabt haben könnte. Aber erst 2017 ging das Werk so richtig in Betrieb. Und genau in 2017 kam es ja dann eben auch zu diesem Ausfall. Also kurz nach der Inbetriebnahme der Vergrößerung erfolgte eben dieser Sabotageangriff. Nehmen wir mal an, der Initial Access war 2014. Warum hat es bis 2017 gedauert, bis es losging?
Da kann man sich mehrere Sachen vorstellen. Also zum Beispiel, hat die Entwicklung dieser ICS-Malware so lange gedauert?
Hat man einfach so lange auf das Go-Signal gewartet?
Und warum gab es diese Intrusion überhaupt? Also war das irgendwie ein Test oder wollte man da so eine Art Real-World-Spielwiese haben, um sowas dann mal wirklich live zu testen?
Dazu zoomen wir mal ein bisschen weiter rein auf die Zeitleiste in 2017, als dieser destruktive Angriff durchgeführt wurde. Also im Mai haben sich die Akteure vertraut gemacht mit den Logs des Safety-Systems. Die haben zum Beispiel versucht herauszufinden, welche Triconex-Controller da genau im Betrieb waren. Im Juni gab es dann die Warnung von einem einzelnen Triconex-Controller und im August dann eben die 6 Triconex Controller, die zeitgleich angegriffen wurden.
Und jetzt kann man sich fragen, war das Absicht am 4. August, dass da diese 6 Controller gleichzeitig ausgefallen sind? Oder hat man das unabsichtlich, versehentlich ausgelöst? Und jetzt können wir mal überlegen, was spricht für absichtlich, was spricht für versehentlich? Also, was spricht für absichtlich?
Ja, Freitagabend im arabisch-muslimisch geprägten Kulturraum ist für Angreifer tendenziell eben eher günstig. Ich glaube, wir haben das eben auch schon mal erwähnt. Also die Belegschaft ist eher in so einem Bereitschaftsmodus. Das wäre wahrscheinlich nicht der Zeitpunkt, wo man große Änderungen an der Anlage vornimmt.
Genau, das heißt, also, es fällt eher auf, dass da rummanipuliert wird. Andererseits ist halt das auch ein Zeitpunkt, wo man dann vielleicht nicht dabei beobachtet wird, wie man was rummanipuliert. Andererseits ist es auch nicht der Zeitpunkt, wo man den meisten Menschen schadet mit so einem Angriff. Wir machen jetzt hier keine Competing Hypothesis Analysis, keine ordentliche. Sagen wir einfach mal, wissen wir nicht genau. Gut, kommen wir mal zur Malware. Da haben wir nämlich auch ein paar Hypothesen, die wir hier mit euch teilen wollen. Diese Library, die wurde wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Also da sprechen mehrere Faktoren zu. Erstmal, dass wahrscheinlich diese ganze Aktivität länger gedauert hat. Und wenn man so Timestamps in diesen Python-Dateien mal analysiert, findet man auch, dass zumindest, also die könnten natürlich gefälscht sein, aber häufig sind sie das nicht, dass sie irgendwie zwischen ab 2014 entwickelt wurde und dann bis 2017 auch regelmäßig Sachen geändert wurden. Und die Trilog-Echse, also das Ding, was die Library dann verwendet, die wurde vergleichsweise zeitnah zu dem eigentlichen Incident, zu der eigentlichen Angriff, zu der Sabotage entwickelt, nämlich 2017.
In 2021 folgte dann die Anklage in den USA. Mehrere Aktivitäten wurden hier in der Anklage zusammengefasst, auch gegen Ziele in den USA. Das heißt also, spätestens daraus wird klar, dass es hier mehrere Ziele gab, die mit ähnlichem Tooling angegriffen wurden oder zumindest hätten angegriffen werden können. Im März 2022 wurde die Anklageschrift dann öffentlich gemacht und seit Mitte 2022 gibt es auch Sanktionen durch das US-Finanzministerium. Das heißt, da wurden dann so Vermögen eingefroren und so weiter. Ebenso gibt es Sanktionen durch die Ukraine. So, jetzt können wir mal versuchen zu beleuchten, war das Ganze jetzt ein Erfolg oder war das ein Fehlschlag?
Meine These ist, das war eher ein Fehlschlag, also jetzt High Level. Und ich glaube, die Manipulation dieses Safety-Systems hat zu einem unabsichtlichen Shutdown geführt.
Man könnte diese Frage, Erfolg oder Fehlschlag, vielleicht versuchen zu konkretisieren in mehrere Richtungen. Man könnte sagen, wir haben einmal eine technische Betrachtung und einmal so eine Missionsperspektive. Die technische Betrachtung, da könnte man sagen, naja, da ist halt so ein Shutdown initiiert worden, automatisch nach der Fehlfunktion von 6 Controllern. Und die genaue Fehlermeldung indiziert, dass es irgendwie zu so einem Multiprocessing Diagnostic Failure kam. Das könnte unbeabsichtigt gewesen sein. Und deswegen könnte man argumentieren, das ist ein technischer Fehlschlag. Das ist vielleicht nicht die Form von Fehlfunktionen, die tatsächlich bewusst durch den Akteur hätte herbeigeführt werden sollen. Aus einer Missionsperspektive könnte man sagen, auch da ist es vielleicht eher ein Fehlschlag, aber aus anderen Gründen, nämlich mit so einem RWX-Implant kann ich ja alles Mögliche tun. Also ich habe quasi alle Möglichkeiten. Ich hätte also auch mehr erreichen können potenziell als nur ein temporärer Shutdown. Also ich hätte vielleicht auch tatsächlich noch signifikanteren längerfristigen Schaden herbeiführen können.
Und das führt uns dann natürlich sofort zu der Frage, was wir glauben überhaupt das Ziel dieser ganzen Operation war. Also was wollte man eigentlich damit erreichen, wenn es vielleicht, und das braucht man natürlich eigentlich, um zu wissen, ob was ein Fehlschlag war oder nicht.
Ja.
Was war das Ziel? War das nur so ein Emergency Shutdown oder wollte man vielleicht hier noch andere Dinge tun?
Genau, also so ein Shutdown-Triggern könnte ja sein, man lässt das Safety-System auslösen, obwohl eigentlich alles im grünen Bereich ist. Das wäre eine Form von Sabotage durch Verhindern der regulären Funktionsweise, also Schaden durch Ausfall.
Und das zweite wäre, dass man also einen unsafe physical state zwar vorliegen hat, also einen unsicheren Zustand für Menschen und Gerät, das Safety-System aber dann bewusst nicht auslösen lässt, obwohl dieser gefährliche Zustand hat existiert. Klar, um das zu erreichen, müsste man dann natürlich auch noch irgendwie einen unsicheren Zustand irgendwie herbeiführen können, idealerweise, indem man irgendwie Giftstoffe austreten lässt oder irgendwie Druck zu hoch oder Temperatur zu hoch oder zu niedrig hat oder sowas, damit irgendwas anfängt zu brennen oder zu explodieren. Aber zumindest hätte man die Fähigkeit dazu, wenn man diese Safety-Systeme so stark unter Kontrolle hat.
Versuchen wir doch mal ein bisschen die Motivation auf der strategischen Ebene zu beleuchten. Mit so einem Sabotagewerkzeug entwickelt man mehr Fähigkeiten für eine klassische kriegerische Auseinandersetzung.
Also wenn ich irgendwie dafür sorgen kann, dass mein Gegner weniger Benzin herstellen kann für Panzer, dann ist das auf jeden Fall ja ein Vorteil in so einer klassisch kriegerischen Auseinandersetzung. Und das Zweite, was völlig unabhängig davon ist, ist so, ich sag mal, eine softere Motivation, und die wäre, dass man zum Beispiel das Vertrauen der Bevölkerung in solche Kritis, in solche kritische Infrastruktur erodiert durch sowas. Also man kommuniziert der Bevölkerung, ja, jemand kann die Fähigkeit entwickeln, solche Systeme anzugreifen und abzuschalten und zu manipulieren. Und deswegen glauben die Leute weniger daran, dass man sicher ist. Und das ist natürlich immer ungünstig.
Versuchen wir so langsam mal vielleicht abzubinden. Im Nachhinein lässt sich natürlich immer einfacher über solche Vorfälle berichten. Aber wenn man sich nochmal in diese Momente reinversetzt, dann gibt es auch eine ganz interessante Einschätzung, finde ich zumindest. Im ersten Moment wirkt jeder Angreifer haushoch überlegen. Ich glaube, das ist aus einer ganzen Reihe von Gründen nachvollziehbar. Als Betroffener ist es häufig das erste Mal, vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz so, aber 2017, glaube ich, war das schon noch so häufig der Tenor. Es ist also oft das erste Mal gewesen, dass jemand angegriffen wurde. Die Tatsache, dass es der Angreifer hineingeschafft hat, suggeriert eine gewisse Ebenbürtigkeit oder eventuell auch Überlegenheit. Und jetzt ist es ganz natürlich, man möchte vermeiden, dass der erfolgreiche Angriff möglicherweise eigenes Versagen offenbart, obwohl das eventuell gar nicht vorliegt. Unsere Einordnung ist so ein bisschen, der Angreifer, der ist nicht haushoch überlegen. Der hat sicherlich seine Hausaufgaben gemacht, aber auch der Angreifer agiert letztlich wirtschaftlich. Selbst staatliche oder staatlich gestützte Akteure, die wir in diesem Moment hier besonders im Auge haben.
Ganz konkret vielleicht, hier in dem Fall haben wir jetzt gesagt, ja, da wurden Fehler gemacht und diese Schlüssel wurden im falschen State gelassen. Es ist halt sehr plausibel, dass der Angreifer sich hier so lange umgeguckt hat, bis er die einzigen 6 Geräte unter 10.000 gefunden hat, wo der Schlüssel noch im falschen State war. Und da wird jetzt so lange, die werden jetzt so stark beleuchtet und immer wieder gesagt, ja, da haben Leute Fehler gemacht, das hätte nicht passieren dürfen. Wir sind halt alle Menschen, solche Fehler werden halt passieren.
Was an der Stelle hilft, ist eine gesunde, faktenorientierte Einschätzung. Dazu gehört natürlich aber insbesondere auch Erfahrung. Und die hat man häufig nicht, wenn man eben selbst insbesondere zum ersten Mal betroffen ist. Das ist aber genau das, was Threat Intel ausmacht. Also solch einen Vorfall aus einer gewissen Distanz sachlich entsprechend einordnen zu können. So, um jetzt so ein bisschen auszuzoomen, können wir zumindest sagen, diese Form der Sabotage ist tatsächlich seit 2017 gar nicht mehr so häufig vorgekommen. Es ist also wirklich ein sehr signifikanter Fall, also ich glaube ein Fall, der für alle so in der Community auch eine gewisse Bedeutung hat. Versuchen wir mal ein Fazit zu ziehen, Lars. Was glaubst du, sind somit die wichtigsten Punkte, die wir aus diesem Vorfall irgendwie mitnehmen?
Da muss ich kurz mal nachdenken. Ja, vielleicht das, was ich gerade schon angedeutet habe. Also wir haben halt, also alle Beteiligten hier haben die ein oder anderen Fehler gemacht. Ne? Also die Leute, die den Schlüssel nicht zurückgedreht haben, haben Fehler gemacht. Die Leute, die Firewall falsch konfiguriert haben, sodass diese Engineering Workstation aus dem Internet erreichbar war. Die Leute, die dafür gesorgt haben, dass der Angreifer diese Credentials bekommen konnte und so weiter und so fort. Ne? Auf Angreiferseite haben wir auch irgendwie Fehler gesehen. Also da wurden irgendwie unserer Meinung nach dann wurden da irgendwie vielleicht unabsichtlich so ein Shutdown ausgelöst, anstatt das volle Potenzial von so einer Fähigkeit, von so einem RWX-Implant auszunutzen. Und alle hier haben Fehler gemacht und das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Und ich glaube, das ist ganz gut, sich das klar zu machen, weil dann weiß man auch, dass es nicht aussichtslos ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht können wir mit unserem Podcast hier da einen klitzekleinen Beitrag zu leisten, dass man das Gefühl nicht verliert, dass man eine Chance hat. Ja, also das ist nicht so, dass die Angreifer da draußen sind und alle alles in der Hand haben und sowas alles, sondern man kann sich auch wehren und man kann sich auch verteidigen. Also zumindest dieses strategische Ziel, den Glauben an Kritis zu erodieren, dieses Gefühl soll nicht entstehen.
Ja, ich glaube, mein Fazit ist da ein Stück weit ähnlich. obwohl der Angreifer es offensichtlich darauf ausgelegt hat, eine Bibliothek zu schreiben, und das macht nur Sinn, wenn man es mehrfach, also in mehreren Angriffen verwendet, war erstens dieser Angriff nicht besonders fatal und zweitens hat es auch seitdem nicht mehr so wahnsinnig viele Sabotageangriffe dieser Art gegeben. Das ist auch ein Stück weit, glaube ich, eine positive Note, auf der wir hier enden. Also ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, als dieser Angriff damals publik geworden ist, dass man, wie soll ich sagen, dass also manche so die Büchse der Pandora geöffnet hätten. Jetzt bricht sozusagen nochmal eine andere Signifikanz an Angriffen irgendwie los, die wirklich ernsthafte Konsequenzen für Leib und Leben irgendwie haben können, aus der Cyberdomäne heraus. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile 7 Jahre danach oder fast 7 Jahre später schon sagen können, dass es sich immer noch um sehr, sehr ausgewählte Einzelfälle handelt, in denen solche Sabotageangriffe tatsächlich stattgefunden haben.
Gut, dann bringt uns das zum Ende der Folge. Und ich verabschiede mich. Ich bin Lars und ich wünsche euch einen schönen Tag.
Ja, freut uns sehr, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.